Die Volatilität an den globalen Märkten und bei Krypto hält an. Bitcoin zeigt sich zwar resilient, aber über einen gelungenen Ausbruch reden wir weiter noch nicht. Und das Kursgeschehen bleibt anfällig für weitere Eskalationen in Nahost und Anzeichen für eine anziehende Inflation. Entsprechend sensibel dürfte Bitcoin auf den heutigen CPI-Release reagieren. Warum wir uns für den Rest der Woche auf starke Schwankungen einstellen müssen, klären wir heute. Und damit heiße ich euch willkommen zum BTC Echo Markt Update. Ich bin Johannes, Redakteur, und an meiner Seite, wie immer, unser Marktexperte Stefan Lübeck. Moin Stefan, alle reden gerade über Bitcoins Stärke angesichts des Iran-Kriegs und dem Ausbruch des Ölpreises, aber für mich wirkt das Ganze ziemlich trügerisch. Ich glaube, Bitcoin versucht hier eher als erstes Asset eine Deeskalation einzupreisen, die aber tatsächlich nicht kommt. Trump kauft sich Zeit mit beschwichtigen Aussagen, aber nicht mehr lange, bevor die Märkte der Realität hier so ein bisschen ins Auge schauen müssen. Vielleicht ist auch heute der Tag gekommen, denn die Inflationsdaten stehen an. Ich habe es gerade gesagt, fallen diese deutlich höher aus als erwartet, ist das vielleicht der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Gehst du damit?
Ja, die Entwicklung ist tatsächlich alles andere als klar. Das sehen wir in den letzten 24 Stunden mal wieder. Und ja, bezüglich CPI-Daten vielleicht vorab, mit Sicherheit werden diese militärischen Auseinandersetzungen, solange sie denn anhalten, perspektivisch einen Impact auf die Zahlen haben. Ich sehe allerdings für die Daten, weil die ja immer einen Monat zurückliegen, für den Monat Februar da noch sozusagen kein Problem in diesem Sinne. Also das wird dort noch nicht eingepreist sein. Das ist quasi dann die Daten vor dem Iran-Krieg, nennen wir es mal so. Jedoch ist der Markt in der Tat weiter unruhig und jede News wird insbesondere von den automatisierten Handelssystemen, das hat man gestern wieder eindeutig gesehen, unmittelbar eingepreist. Gestern Abend, ne, Bitcoin zwischenzeitlich um 71,7 hoch, dann sah es eigentlich soweit alles ganz gut aus. Auch die US-Indizes zeigten sich eigentlich gut und dann kamen auf einmal ein paar News rein, die dann wieder sofort alle in Deckung gehen ließen. Und dass Crude den größten Tagesswing seiner Geschichte vollzogen hat in dieser Woche und damit eine nie gesehene Volatilität aufweist, spricht nicht gerade für zurückkehrende Sicherheit am Markt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Insofern vielleicht CPI nochmal. Ich denke, da werden wir in den kommenden Monaten sehen, welche oder wie stark die Auswirkungen dieser Hormuz-Sperrung samt steigender Öl- und Rohstoffpreise dann im Endeffekt auch auf die Inflationsdaten weltweit haben werden und insbesondere in den USA.
Ja. Mehrere Nationen versuchen schon dagegen zu steuern. Ich habe vorhin gelesen, Deutschland hat jetzt auch gesagt, dass sie ihre strategische Ölreserve freigeben wollen, Japan auch. Also hier wird auf jeden Fall versucht, gegenzuhalten. Herr Stefan, wir kommen mal zur geopolitischen Gemengelage. In der Straße von Hormuz wurden nun Öltanker von Iran angegriffen. Das heißt, hier dürfte auch in nächster Zeit erstmal nichts durchkommen. Wir sehen es hier auch gerade im Chart. Es gab einen kompletten Einbruch der Durchfahrten seit Kriegsbeginn. Der Iran macht ernst und Trump, dem gehen so ein bisschen die Optionen aus. Rechnest du noch mit einer zeitnahen Deeskalation?
Das Problem ist ja, dass selbst wenn wir jetzt deeskalierende Töne hören, und die kamen ja so die letzten, ich sag mal, 36 Handelsstunden so ein bisschen vorsichtig aus den USA, was ich intern gehört habe, der Druck im Weißen Haus, also auch von seinen Beratern auf ihn, wächst tatsächlich zu sagen, hier, wir können uns da jetzt nicht zu lange reinziehen lassen, wir müssen da irgendwie dann auch mal den Exit finden. Der Weg in Richtung Normalität, der ist dann aber bedeutend weiter. Ich hatte es Montag mit Daniel schon angesprochen, sprich Backlogs. Im Grunde genommen, man hat volle Öllager. Schön und gut, das muss aber alles einfach erstmal abgearbeitet werden. Es könnte also noch Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, bis zumindest mal Normalität beim Volumen der verschifften Güter. Wir wissen, es ist nicht nur Öl, es ist Gas, es sind Rohstoffe allgemein. Trifft auch insbesondere den Bereich Dünger zum Beispiel, also sprich die ganze Ernährung weltweit und gerade in den asiatischen Ländern kann da Disruptionen erfahren. Und genau das zeigt sich aktuell vielleicht nochmal auf den Öl bezogen, weil ich das vorhin meinte mit diesen Intraday-Swings, wie sensibel der Preis von Crude gerade auf jeglichen Tweet, jegliche Entwicklungen reagiert. Also ein Trader's Dream kann man vielleicht sagen. Ihr seht, das ist nur der Tag gestern jetzt, ne? Was das für Bewegungen sind. Mal gepflegt hier, bums, 8% runter, 5%, dann eine Gegenbewegung und dann nochmal 8% wieder hoch. Und ich rede jetzt gar nicht von diesem Absturz von 119 US-Dollar oder was in der Spitze, Montag früh, dann wieder zurück. Also wir waren dann ja wieder unter die 80 gerutscht, jetzt sind wir wieder unter die 80, jetzt sind wir wieder mit 80er. Sowas habe ich persönlich auch noch nicht gesehen. Also das sind ja, ne, wenn man rechnet mal einige Prozente, wie sie zeigt, die binnen teilweise ja, ein, zwei Stunden auf einmal der Kurs sich bewegt. Das wirkt so ein bisschen Meme-Coin-mäßig, obwohl das das einer der wichtigsten Rohstoffe weltweit ist.
Ja, das haben wir erst bei Gold und Silber gesehen, jetzt bei Öl. Ich würde sagen, normal ist schon lange nichts mehr, weil du von oder gerade eben von Normalität gesprochen hast. Betrachten wir mal das größere Bild. Seit Trumps Amtsantritt hangeln wir uns ja regelrecht von einer Makrokrise zur nächsten. Zölle, Shutdown, Geopolitik. Und jedes Mal hat der Markt sich wieder gefangen. Das prägt auch eine gewisse Erwartungshaltung. Spätestens seit dem Zoll-Shutdown mit China im November wissen Anleger, Trump eskaliert, Trump rudert zurück. Rinse and repeat, der sogenannte Taco Trade. Hier sehen wir den Volatilitätsindex VIX und halt auch entsprechend die besagten Ereignisse, wo sich dann aber doch gezeigt hat, dass es ganz gute Kauf- oder Verkaufsmöglichkeiten waren. Also wir leben einfach im Zeitalter der Volatilität. Das ist die einzige Konstante, die wir aktuell seit Trumps Amtsantritt haben. Und auf diese Konstante lässt sich offenbar wetten. Ich habe es gerade schon gesagt, die Strategie vieler Anleger lautet schlicht, jeden Dip kaufen, egal was kommt, unter der Annahme, dass Trump schon zurückrudert, wenn es wirklich brennt. Jetzt kann es aber auch sein, dass er tatsächlich die Kontrolle verloren hat. Nochmal ein anderer Chart. Dieser zeigt uns die Datenlage hinter dem, was ich gerade gesagt habe, die durchschnittlichen täglichen Aktienkäufe von Privatanlegern, also Retail, an Tagen mit S&P-Kursrückgängen erreicht 2026 Rekordwerte mehr als doppelt so hoch wie auf dem Höhepunkt 2021. Das ist an sich kein normales Kaufverhalten mehr, das ist konditioniertes Reflexverhalten, neben das, was ich gerade angesprochen habe. Aber irgendwann muss dieser Reflex halt auch gegen die Wand laufen, oder nicht, Stefan? Wie lange geht das gut?
Ja, das Verrückte ist, dass ein nicht unerheblicher Teil von diesem Trading-Volumen tatsächlich diese Zero-Day-Options sind. Also im Grunde genommen, seitdem die eingeführt wurden, die sind mittlerweile 50% des Handelsvolumens. Das heißt, Leute können faktisch mit Handelsbeginn im S&P sagen, oh, ich glaube, der steigt heute. Und dann läuft die Option aber schon an dem Tag wieder aus. Im Grunde genommen, das ist Next-Level-Betting, um es mal so zu sagen. Tatsächlich ist Timing, und das zeigt auch dieser VIX-Chart nochmal, im Markt aktuell das A und O. Noch werden Rücksetzer stur gekauft, in der Hoffnung, dass Trump chickens out again, wissen wir, ist ja quasi auch so ein Meme mittlerweile geworden, also er im Endeffekt dann doch wieder zurückrudert. Irgendwann besteht aber die Gefahr, und zuletzt, wie zu sehen, in 2022, dass der VIX selbst bei Rücksetzern über 20 verweilt, also im Grunde genommen, ich kann eigentlich mal gerade live den Chart dazu ausmachen, ich hatte den vorhin mir mal ganz kurz angeguckt, dass du im Endeffekt siehst, dass die Bewegung konstant auf einem erhöhten Volumen bleiben. Das heißt, du im Endeffekt das Problem hast, ja, es geht mal wieder hoch und es geht mal wieder runter, aber über Zeit ist es im Endeffekt so, dass du tatsächlich dann doch höhere Werte die ganze Zeit hast. Ich blinde das jetzt mal schnell ein. Ich habe den nochmal gerade raufgeholt. Dass wir sehen im Grunde genommen, wenn wir jetzt mal 2022 angucken, ne, da sieht man im Endeffekt, oh ja, der fällt ja eigentlich, sieht ja soweit gut aus, aber wir bleiben in diesem ganzen 2022, per Definition wissen wir, das war bei Krypto ein Bärenmarkt, das war deutliche Kursrücksetzer am klassischen Aktienmarkt. Und wir sahen halt, bei 20 unten war im Endeffekt dann der Boden und dann spikten wir immer wieder so in die Mid-30er-Region rein. Ja, dann werden die Gegenbewegungen halt zeitlich immer kürzer und man kauft faktisch in einem Bärenmarkt den Dip und hofft, das Low zu erwischen, um es mal so zu sagen. Catching the falling knife, kann man auch sagen. Wir sehen aktuell auch, dass Corporate Insiders, also die CEOs, hatte ich mir vorhin nochmal angeguckt, und die höhere Management-Ebene, also die quasi die Insights auch haben, wie läuft es gerade mit unserem Unternehmen, um es mal einfach zu sagen, deutlich mehr Verkäufe als Käufe tätigen. In einem Verhältnis von aktuell, ja, tatsächlich ungefähr 4:1. Das heißt, es wird viermal mehr verkauft von Insidern als Insider, wohlgemerkt, Käufe tätigen. Das ist das größte Selling Gap, kann man das nennen, seit Juli 2024. Retail kauft teilweise also Aktien von besser informierten Investoren, kann man vielleicht mal so sagen. Interessanterweise werden aktuell die Cashflow-stärksten Unternehmen, die Mag7, wir kennen sie, die waren in den Vormonaten eher die Underperformer, die Leute sind eher in kleinere Titel, wie zum Beispiel aus dem Russell 2000 gewechselt, da sahen wir eine starke Performance, das sind jetzt die, die wieder überproportional verlieren, weil im Endeffekt die Leute sagen, okay, die Unsicherheit ist hoch, dann gehe ich doch in Cashflow-starke Unternehmen und die halten dann tatsächlich wegen ihrer hohen Gewichtung die Indizes ins allen voran S&P 500, Nasdaq 100, vorerst weiter oben, kann man sagen. Ne? Mag 7 fungiert sozusagen als Safe Haven für Anleger aktuell. Und das trotz, und das hatten wir in den Wochen, Monaten angesprochen, trotz der Gefahr, dass dieses massive CapEx-Spending in diese AI-Wette womöglich perspektivisch nicht in dem Umfang monetarisiert werden kann von den Unternehmen, wie sie es vielleicht sich selber hoffen mit den Investitionen.
Ja, kommen wir doch mal zu Krypto. Und Bitcoin nimmt ja oder nahm in den letzten Wochen auch die besagten Dips mit, weigert sich aber tatsächlich neue Tiefs hinzulegen und rappelt sich sogar immer wieder über die 70K-Marke. Da wird also gekauft. Frage ist natürlich immer, von wem? Jetzt haben wir am Montag gesehen, Michael Saylor hat wieder 1 Milliarde gekauft. Das fällt natürlich auf jeden Fall ins Gewicht, auch wenn es da vorher bei ihm weniger war. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich sehe, dass wir auf der Stelle treten oder so ein bisschen über die 70 geluschert haben und dann sich dann rausstellt, dass Michael Saylor 1 Milliarde kauft, dann weiß ich, okay, das wird zum größten Teil ihm geschuldet sein und die Rallye ist zu vernachlässigen. Aber wir müssen auf jeden Fall festhalten, dass wir sehr resilient waren. Und wie uns dieser Chart auch zeigt, es gibt halt auch Käufer von der Short-Term-Holder-Seite, also alle Leute, die Bitcoin weniger als 155 Tage gehalten haben. Der Chart zeigt tatsächlich was anderes. Das ist der Spend-Output-Profit-Ratio für Short-Term-Holder. Der misst, ob die jüngsten Käufer ihre Bitcoin mit Gewinn oder Verlust verkaufen. Der Anstieg dieser Metrik, den wir jetzt hier auch seit sagen Mitte, Ende Februar sehen, auch bei ETH übrigens, deutet darauf hin, dass die Spot-Nachfrage in jüngster Zeit stark genug war, um entgegenwirkenden Verkaufsdruck aufzunehmen. So beschreibt es jedenfalls Coinbase Institutional, die diesen Chart veröffentlicht haben. Erklärt demnach halt auch die Widerstandsfähigkeit Bitcoins in den letzten Tagen. Die Frage ist natürlich, ist das haltbar? Denn das Problem ist, dass die Long-Term-Holder, es gibt einen äquivalenten Chart dazu, für die Long-Term-Holder, die realisieren gerade eben Verluste, wodurch die Gesamtnachfrage zu sehen dann im Apparent-Demand-Chart weiter negativ bleibt. Also hier, genau, hier sehen wir es. Wir waren kurz mal positiv, aber wir rücken da wieder ins Negative. Das heißt, der fehlende anhaltende Kaufdruck, und das ist das richtige Wort hier, der deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer weiter vorsichtig und ja, nicht bereit sind, aggressiv zu akkumulieren. Hat diese Kursresilienz, die wir jetzt die letzten Wochen und Tage gesehen haben, also eher kurze Beine, Stefan?
Die Zukunft wird zeigen. Ne? Also ich bin ja kein Orakel, aber ich sag mal immerhin, wir können mal festhalten, der Selling Pressure am Spotmarkt hat deutlich abgenommen. Das konnten wir auch sehen im Zuge, dass der, als der Irakkrieg losging, S&P und Co. neue Tiefs gemacht haben. S&P zwischenzeitlich jetzt zum Monat, zum Wochenbeginn dann nochmal auf ein neues, ich glaube, tiefsten Wert zwischenzeitlich seit November 25 gefallen ist. Bitcoin das aber nicht mitgemacht hat. Insofern, das war erstmal positiv. Sprich, der Selling Pressure im Spotmarkt ist oder flacht ab. Einfach gesagt, so ein bisschen kann man sagen, die Player, die mit den dicken Taschen, die die Kurse wirklich bewegen und den Markt gen Süden drücken könnten, sind überwiegend bereits, kann man einfach sagen, eigentlich an der Seitenlinie. Also im Grunde genommen, sie kommen noch nicht zurück in den Markt, aber die haben bereits verkauft. Wissen wir in den letzten Monaten, da waren ja auch einige Wale, die verkauft haben, einige Long-Term-Holder aus der Satoshi-Ära etc., die verkauft hatten. Einige Miner hatten verkauft, weil sie gesagt haben, sie wechseln jetzt mehr auf AI. Und das alles im Grunde genommen ist jetzt in dem Markt, im Grunde genommen, der Verkaufsdruck ist schon raus. Problematisch könnte es eigentlich werden, und das sieht man in dem Chart hier, Bitcoin Supply and Loss, dass der weiter ansteigt. Also im Grunde genommen, wir sehen, dass die Leute oder Bitcoin, die in den Miesen sitzen, einfach gesagt, nehmen weiter zu, was auf ja zumindest mal anhaltenden Marktstress hindeuten könnte. Und wenn sich das historische Muster, ne, dann verlassen wir uns ja immer quasi drauf, was war in der Vergangenheit, sollte sich das wiederholen, könnte das aktuelle Niveau sozusagen hier, ne, ganz rechts mit dem Pfeil markiert, eher darauf hindeuten, dass wir weiterhin mittendrin im Bärenmarkt sind und vielleicht den endgültigen Tiefpunkt womöglich noch nicht erreicht haben. Man muss aktuell also weiterhin zwischen, und so, das ist auch ein bisschen diese Differenzierung, die viele Leute vielleicht dann immer nicht so richtig hinbekommen, zwischen taktischen Erholungsbewegungen und Käufen, auch ne, überverkaufter Zustand, starke horizontale Support-Levels und Co., weshalb dann Leute teilweise kaufen und auf eine Gegenbewegung setzen und dem strategischen, übergeordneten Marktregime halt differenzieren. Selbst wenn wir einen bullischen Ausbruch aus dieser aktuellen Handelsrange, die wir jetzt seit ungefähr 5 Wochen haben, sehen sollten und Bitcoin, sagen wir mal, in Richtung 84, da haben wir noch ein offenes CMG-Gap zum Beispiel, laufen oder vielleicht sogar kurz in Richtung 90 reinspringen, sind das gerade im Hinblick auf das schwierige Handelsjahr der Midterms, das wissen wir, sind potenziell also eher ein schwaches Handelsjahr und dieser von uns angesprochene heterogenen Problemlage, die ja jetzt nicht weg ist, sei es auch die ganze Strafsteuergeschichte und die jetzt der Iran-Problematik. Also wir haben ja viele Sachen, die im Grunde genommen im Hintergrund mal eingeblendet, dann wieder ausgeblendet werden. Kann das im Endeffekt dennoch bedeuten, dass wir tiefere Tiefs als finalen Boden im Bitcoin-Kurs weiterhin nicht ausschließen können. Ne? Also kurzfristig kann es mal, jede Bewegung gen Süden oder auch jeder Bärenmarkt ist immer geprägt von zwischenzeitlich aggressiven Erholungsrallies. Die Frage ist, gibt es ein Follow-through oder nicht? Und selbst kurzfristig zeigt sich, wie fragil tatsächlich diese Erholungsbewegungen aktuell sind. Gestern habe ich einen Long eingetütet bei 69,4 Pi mal Daumen, tiefer 69,2 gestern frühen Nachmittag. Da sah es erstmal gut aus, US-Indizes erholten sich, Nasdaq ging gen Norden so ein bisschen, S&P ging gen Norden. Man dachte, ja, das klingt, könnte jetzt erstmal vielleicht mehr und mehr eingepreist sein. Ölpreise kamen deutlich zurück. Und dann kam auf einmal die News gegen, ich weiß, 19.30 Uhr, 20 Uhr deutscher Zeit, über eine mögliche Verminung der Hormuzstraße durch den Iran. Und das sorgte im Endeffekt dann ratzifatz, dass die US-Indizes wieder einen Rückwärtsgang einlegten, US-Öl wieder deutlich zulegte. Innerhalb von, ich glaube, 30, 40 Minuten ging es da um 5, 6, 7% gen Norden. Und das hat dann den Markt insgesamt belastet, kann man sagen. Und das hat dann auch Bitcoin tatsächlich quasi an der Kette gezogen von den Verkäufen in US-Indizes, schnell von diesem Tageshoch bei ungefähr 71,7 zurück dann wieder marsch auf 69,4 gedrückt. Also du siehst, der Markt, wie du schon sagst, ist momentan sehr newsgetrieben. Die Leute schauen auf den WIX, die Leute schauen, was macht der Ölpreis und dann wird sofort unmittelbar auch von Algorithmen zusätzlich dann nochmal reagiert, muss man sagen.
Ja, ich fand deine Gegenüberstellung taktisch, strategisch ziemlich gut. Es gibt halt das strategische übergeordnete Modell und dann gibt es halt kurzfristige taktische Bewegungen. Einer dieser taktischen Trades scheint aktuell Hyperliquid zu sein. Ein klarer Gewinner dieser ganzen Nummer, denn die PrepDex mutiert langsam zum After-Hour-Trading-Platz für Rohstoffe. Wir sehen hier im Chart die Top 10 Traded Pairs auf Hyperliquid und die wenigsten davon sind nur noch Krypto. Im Zuge des jüngsten Chaos im Iran haben Trader also vermehrt auch Öl gehandelt, die zweitgrößte Position hier. Wie wir durch den krassen Anstieg auch im im Open Interest und Volumen sehen. Was wir auch sagen müssen, mit der Vola im Ölpreis dürfte der Trend auch tatsächlich zunehmen, da viele dann auch am Wochenende, wo viel passiert, handeln wollen. Und wir kennen ja die bekannte alte Feedback-Schleife bei Hyperliquid oder beziehungsweise beim Hype-Talk. Mehr Aktivität ist gleich mehr Einnahmen, bedeutet mehr Buybacks, die dann entsprechend in höheren Kursen resultieren, die wir jetzt auch gerade sehen. Hyperliquid stabil über $30. Ist das sozusagen ein kryptonativer Hedge für steigende Ölpreise?
Ja, es ist zumindest mal die von uns eigentlich auch seit Monaten, nicht, dass wir uns selber auf die Schulter klopfen wollen, aber und für 2026 nochmals als wichtiger denn je formulierte Relevanz von Kryptoprojekten mit Blick auf tatsächlich, ich sag mal, Fundamentals, übergeordnet kann man das sagen, also auf sowas wie klassische Kennzahlen, auch vom klassischen Finanzmarkt, also sowas, Cashflow, Einnahmen etc. Also Hyperliquid macht nicht nur den Kexis wie Binance oder auch Coinbase zum Beispiel Konkurrenz, sondern kann durch den Handel am Wochenende weiter kräftig an dieser hohen Volatilität und von denen sich ja stündlich ändernde News rund um zuletzt Iran profitieren. Und waren es in den Vorwochen allen voran die starken Kurssprünge bei Gold und Silber, die ja weiterhin, sehen wir hier im Volume, weiterhin hoch sind, ne? Silber weiterhin hoch, auch Gold ist unter den Top 10. Ist es jetzt aktuell die Kursbewegung bei Öl, ne? Du hast es hier gezeigt, tatsächlich oberhalb des Volumens von Ethereum zuletzt, was auch meine Ansage ist. Und dann sehen wir eigentlich auch hier unten, wenn wir noch ein bisschen gucken, hier XYZ 100, das ist der Nasdaq 100. Dann haben wir USA 500, der ist auch noch mit drin. Das zeigt eigentlich, ja, wir sehen bis auf Bitcoin, Ethereum und Solana und natürlich Hype selber logischerweise, der davon profitiert, weshalb der auch unter den Top 10 ist, der sozusagen hauseigene Coin. Wir generell leider sehr geringes Interesse an den anderen Kryptowährungen aktuell sehen. Also Hype profitiert Und der Kryptomarkt selber wird jedoch weiterhin, muss man leider sagen, so ein bisschen links liegen gelassen. Zumindest was das Volumen angeht, was ja immer so ein bisschen sinnbildlich auch für das Interesse ist.
Auf jeden Fall. Jetzt kam halt auch die Frage, ob wir vor dem Hintergrund auf den Hype-Chart eingehen können. Das machen wir. Das machen wir tatsächlich auch gleich in der Chart-Analyse. Wir haben hier auch noch eine breite Palette an anderen interessanten Altcoins, darunter Zcash, Xai Gaming, Nervous Network, Near. Die schauen wir uns alle gleich an. Aber vorher gibt es noch einen kurzen Shoutout für die offizielle BTC Echo App, verfügbar im App Store und im Play Store. Und damit bekommt ihr Echtzeit-News, Kursalarme, Prognosen und Analysen. Bleibt natürlich damit top informiert. Den Link zum Download gibt es in der Videobeschreibung. Für noch tiefere Insights empfehle ich euch das BTC Echo Plus Abo, das bereits ab einem Euro erhältlich ist. Da erhaltet ihr dann Zugriff auf unsere ganzen Premium-Inhalte, unter anderem auch Stefans Kursanalysen. Ich würde sagen, wir gehen in die Live-Analyse. Wir haben auf jeden Fall schon mal Hyperliquid als Altcoin stehen. Near fand ich auch sehr interessant. River wurde noch genannt. Den hatten wir vor Ewigkeit mal im Invest besprochen. Dürfte interessant zu sehen sein, was da so passiert ist, seit der von 80 Dollar runtergestürzt ist.
Ich glaube, der hat auch eine hohe Vola.
Sehr, sehr hoch. Ich überlasse es dir, Stefan, ob du die Bitcoin-Analyse ein bisschen kürzer halten willst, damit wir
Ja.
die ganzen Alts vielleicht schaffen.
Ihr seht eigentlich auch bei Bitcoin, also A, werde ich heute eine Bitcoin-Analyse schreiben, da sind dann viel genauere Werte drin, da sozusagen gehe ich auch nochmal genau auf alles ein. Aber ihr seht, das ist, ich muss den Chart, Leute sagen immer ja, den täglich im Chart rummalen. Der Chart ist ja seit Wochen der gleiche. Wir haben im Grunde genommen, wir markieren einfach die Levels, die per Tagesschlusskurs überwunden werden müssen, damit wir weiter hochlaufen können, oder die auf der Unterseite, damit wir im Endeffekt oder falls wir weiter korrigieren sollten. Wir sehen aktuell, ne, in der Vorwoche sah es soweit ganz gut aus. Das war mit diesem Run in Richtung, oh, Nvidia-Zahlen, pipapo. Dann haben alle erstmal gekauft. Saß auch das Open Interest, du saß bei Binance wieder. Die Perp-Freunde haben wieder massiv alle reingelungen. Da habe ich dann schon gesehen, oh, ob das mal so ganz gut wird. Da habe ich tatsächlich auch noch privat mit Telegram einen bei uns aus der Gruppe, der mich gefragt hat, würdest du jetzt wieder shorten? Da habe ich gesagt, warte die Nvidia-Zahlen ab. Wenn die dann nicht den Kurs gut tun und Nvidia selber so ein bisschen vielleicht ins Schwimmen gerät, dann kann man sich überlegen, schlicht und einfach, weil der Ausbruch aus dieser Trendphase nicht da ist und wir in der Spitze genau in diesem Bereich um 74.000 reingelaufen sind, knapp unterhalb 50-Tage-Linie, ne? Wir handeln unterhalb der 50-Tage-Linie. Die ist im Grunde genommen in Kombination mit diesem Tagesschlusskurs auch auf der Oberseite quasi so ein bisschen das, was wir wirklich nachhaltig rausnehmen mussten, um weiter gen Norden zu laufen. Also wir haben im Grunde genommen das Problem, dass wir kurzfristig hier weiter handeln dürfen. Und erst für mich ist eigentlich, wenn wir wirklich den Bereich, diesen braunen Bereich rausnehmen, haben wir eine Chance, vielleicht in Richtung 78, 80, maximal für mich 84 zu laufen aktuell. Das ist aber ein weiter steiniger Weg, ne? Und der wird aufgrund dieser Volatilität, aufgrund der Unsicherheit, wird es immer wieder heftigere Rücksetzer geben. Für mich ist kurzfristig, um es mal zu sagen, wir haben die 20-Tage-Linie, die verliert zunehmend an Relevanz, weil sie jetzt seitwärts läuft und je länger wir seitwärts laufen, je unwichtiger werden EMAs. Das muss man mal so ganz klar sagen. Wir haben aber dieses Level, und das ist für mich so ein bisschen die Linie im Sand grob, der Bereich vielleicht EMA 20 und insbesondere diese 69.000, das ist das alte 221er Hoch. Und das ist so Pi mal Daumen, kann man sagen, so grob die Mitte von dieser Range so ein bisschen. Sollten wir die wieder nachhaltig aufgeben, sehen wir wieder 67,4 irgendwo und dann Knisus Knaxus auf der Unterseite ist eigentlich, den die Bullen halten müssen, diese Zone auch um das Tief vom Sonntag um ja 75, 65,5 bis grob 65, denn geben wir die per Tagesschlusskurs auf, dann haben wir schnell diese Verlaufstief von Ende Februar wieder am Start. Das ist quasi so das Problem. Weiter gucken bringt es nicht. Maximal, um das mal zu sagen, sollten wir das jetzt auflösen. Für mich zählt weiter, mit im Sweep sollten wir die 60.000 sweepen jetzt irgendwie in den nächsten Tagen. Ich sehe es aktuell nicht, ich glaube, wir rangieren eher. Wäre der Bereich für mich ganz genau hingucken um 58.000. Das ist für mich ein Niveau, wo ich sagen könnte, da kann es sein, dass sich dann wirklich alle reinshorten und denken, oh Gott, jetzt kracht es viel tiefer und dann wird es auf einmal ein Fakeout gen Norden im Grunde genommen, ne? Also wir faken einmal gen Süden, gehen dann schnell wieder gen Norden zurück über die 60, womöglich dann über die 62, dann sind ganz viele Short-Trader trapped, sagt man so schön im Fachjargon. Und deswegen 58 auf der Unterseite im Blick behalten. Oberseite, ja, 74, 75, die muss rausgenommen werden. Vorher ist das alles weiterhin rangieren. Aber noch mal generell zu sagen, diese Range bei Bitcoin ist für Leute, die vielleicht auch aktiv traden wollen, ne? ist das eigentlich nicht nur, dass man da durchaus ein bisschen Geld verdienen kann, weil ganz klar gesteckt ist Ober- und Unterseite, also man kann den Stop-Loss ganz klar definieren, plus dass man dort, man lernt in solchen Phasen einfach zu traden. Weil lange sozusagen starke Trendphasen, wo man nicht weiß, wie hoch läuft es jetzt und korrigiert es nur wenig, sind tatsächlich für einen Investor super, weil der sieht, boah, ich muss nicht täglich gucken und ich gucke abends rein und sehe, boah, cool, ich habe wieder Geld verdient. Oder auch wenn es gen Süden geht, oh nee, sieht ganz mies aus, ich gucke am besten nicht mehr. Wenn es aber seitwärts läuft, ermöglicht das im Grunde genommen selber dieses technische Traden und dieses Identifizieren von Marken, lernt man dort eigentlich am besten. Und auch wenn es immer weh tut, an der Unterseite zu sagen, oh Gott, bricht jetzt bestimmt durch, soll ich hier longen, weiß man nie. Chancen-Risiko-technisch mäßig ist es aber eigentlich eine gute Möglichkeit, in solchen Phasen sozusagen sich dem Trading sozusagen aktiver anzunehmen. Das nur mal so vielleicht so als Tipp am Rande. Gut, wir gehen mal ganz schnell zu Hyperliquid. Hyperliquid, wir haben es gesagt, einer der stärksten Coins, einer der wenigen Coins, der oberhalb der 200-Tage-Linie handelt. Zur Erinnerung, bei Bitcoin steht die 200-Tage-Linie deutlich, deutlich weiter im Norden, ich glaube irgendwo 80, 85 gerade. Und wir sehen hier, wir sind per Tagesschlusskurs jetzt zu Wochenanfang ausgebrochen. Das war dem geschuldet, dass alle gesehen haben, boah, das Handelsvolumen von Öl und so war ja riesig. Das heißt, die haben verdient, Buyback gibt's. Johannes hat es vorhin erklärt. Das bedeutet, charttechnisch, wir haben jetzt diese Zone, ich sag mal ziemlich genau, nehmen wir mal eine andere Linie, nehmen wir hier, ziemlich genau dieses Niveau, da sind wir auch am Montag fast rangelaufen, irgendwas $35,50 ist die Marke, die wir per Tagesschlusskurs rausnehmen müssen. Dann haben wir eine Möglichkeit, dieses letzte Verlaufshoch wieder anzulaufen, 38,40 roundabout. Dann sehe ich aber auch eine Chance durchaus, gerade wenn dieses Handelsvolumen dort weiter anhält und sich der Kryptomarkt zumindest mal insgesamt Bitcoin und Co. eher seitwärts laufen, dass wir dann eine Chance haben, tatsächlich den nächsten Bereich anzulaufen, oberhalb der 40, also eigentlich so 40 Minimum. Ich sehe dann aber eher nur tatsächlich so eine Chance bis in den Bereich, ja, 42, 43 US-Dollar. Ich glaube, schlimm wird es eher, erst für Hyperliquid sollten wir den Bereich eigentlich um 30 wieder aufgeben, würde bedeuten, dass wir auch dann unter 20-50-Tage-Linie fallen, unter diese letzten Verlaufstief aus der Vorwoche wieder zurückgehen. Dann ist sozusagen wie gewonnen, so zerronnen, dann dürfte es sehr schnell in Richtung 27, 26, 27 zurückgehen. Wir sehen aber, ne, verhältnismäßig, das wirkt schon eher wie nach Trend, ne? Also das wirkt eher trendmäßig als dieses teilweise Richtungslose, was wir bei anderen Kryptowährungen sehen. Gut, was Alright. Möchtest du noch?
Near Protocol fände ich interessant. Ich bin gerade schon am Schreiben mit jemandem hier aus dem Chat. An sich eigentlich ein KI-Play, die Person meint, nicht nur als KI-Play, sondern ein stabiles Projekt, um Geld zu machen. Frage oder Gegenfrage wäre jetzt, meinst du damit rein technischer Natur? Deswegen macht es ja Sinn, uns einmal da das Technische anzugucken.
Ihr seht, ist immer lustig, wenn ich alte Linien, nein, ich habe es nicht gehandelt. Ihr seht, wieso Sachen aus der Vergangenheit so wichtig sind. Diese Tiefs hier, ich muss da scheinbar mal diesen Block vor, irgendwann das letzte Mal, als einer von euch wahrscheinlich hier sehen wollte, hatte ich das so eingezeichnet. Ich ziehe den jetzt einfach weiter. Was ist per Tagesschluss, hat der gehalten? Ne? Und nein, ich bin weder nie investiert, noch habe ich das proaktiv gehandelt, weil es einfach zu viele Coins gibt und überhaupt zu viele Märkte und Assets gerade, die man potenziell handeln könnte mit Volatilität. Fakt ist, 20-Tage-Linie erstmal zurückerobert. Das können viele Altcoins nicht von sich behaupten. Und zu anderen, Solana ist gerade wieder dran, drüber, drunter und schafft es nicht. Und wir sehen so ein bisschen Trendmäßiges. Bedeutet auf der Unterseite, wir müssen eigentlich den Bereich um $1,18 ungefähr jetzt halten. Das wäre optimal, vielleicht $1,17, $1,18. Damit würden wir dann auch, vor allem wie immer per Tagesschluss, dann würden wir womöglich auch die 20-Tage-Linie verteidigen. Und sehen wir jetzt, dass wir weiter gen Norden laufen, ne? Dann dürfte irgendwann die 20er, die 50er schneiden, dann fangen die auch wieder an zu trenden. Also im Grunde genommen laufen nicht seitwärts, sondern machen wieder eine Richtung. Dann werden die auch sozusagen in ihrer, sozusagen, dann werden die relevanter als potenzielle, in diesem Fall dann Supports. Wir sehen aktuell, wo sind wir abgeprallt in der Vorwoche am 3. März, Entschuldigung, dass wir diese letzten Verlaufstiefs von Ende oder 19. Dezember, kurz vor Weihnachten und dann Ende Januar nochmal, da sind wir jetzt erstmal rangelaufen, abgeprallt. Wir bauen allerdings, das seht ihr immer so schön, das ist so diese Faustformel, ne? Höhere Tiefs, wir bauen höhere Hochs, Was brauchen wir also insofern? Wir brauchen jetzt das nächste höhere Hoch, weil das Tief haben wir. Bedeutet, wir brauchen eine Attacke in Richtung 1,40, 1,45. Nehmen wir die raus, denke ich mal, haben wir ja Zwischenziel irgendwo 1,60 und dann haben wir aber tatsächlich eine Möglichkeit, übergeordnet in den Bereich, um zum einen diese Verlaufstiefs vom April und Juni 25 gepaart, grob mit der 200-Tage-Linie, dieser fallenden blauen 200-Tage-Linie und diesen letzten Hochs, Zwischenhochs aus dem Januar 26, wäre das ist so die Zone, wo ich sagen könnte, da könnten wir hinlaufen, das wäre der Bereich 1,80 bis ja, 1,90 irgendwo. Da entscheidet sich dann im Endeffekt, kann NIA unabhängig von oder kann sich das loslösen von aus der Range der sozusagen des eher schwierigen Altcoin-Markts und quasi der Richtungslosigkeit in diesem Sektor mehrheitlich und dann weiter gen Norden gehen. Also das wäre für mich auf der Oberseite erstmal das Kursziel, das Maximale tatsächlich. Wie gesagt, auf der Unterseite verlieren wir diese 1,17, 1,18, könnte sehr schnell irgendwie wieder in Richtung irgendwo um 1 Dollar, 1 Dollar 5 zurückfallen. Da muss man sehen, fangen wir uns. Worst Case wäre wirklich, und dann kann man die ganze Nummer vergessen, gehen wir per Tagesschluss unter die 95 Cent, dann dürfen wir vermutlich dieses Tief bei 83, 84 Cent wieder anlaufen. Und dann ja, wäre das vielleicht irgendwann Resist der Bereich um 95 und dann könnten wir Tieferes sehen. Aktuell sieht es verhältnismäßig, hast du tatsächlich recht, verhältnismäßig ganz gut aus bei mir.
Alright, lass uns doch mal zu River kommen. Spannender Token dahingehend, dass der extrem krass gelaufen war zwischendurch bei 80 Dollar noch was. Bitter war auch hart gepusht von Influencern wie Arthur Hayes. Deswegen war es für uns damals im Invest-Podcast ein klarer Weg davon. Und ich glaube, wir haben den Invest tatsächlich so am Peak oder kurz davor aufgenommen. Danach crashte das Ding ganz schön ordentlich runter. Ich glaube, es geht um Stablecoin-Yields, die so Cross-Chain ermöglicht werden. Also es klang auch ziemlich banal als Use Case. Jetzt erstmal nicht so super spannend. Was sagt der Chart, Stefan?
Na, der Chart sagt, Unterseite ist jetzt, glaube ich, klar definiert. Die konnten es erstmal auffangen im Bereich dieser Hochs aus Oktober und Dezember 25. Dann kam in die massive Rallye. Dann sind wir komplett hier wieder reingefallen und haben an der Unterseite tatsächlich in letzter Möglichkeit im Endeffekt wieder gedreht. Da siehst du mal von 85 auf, das sind 91% Kursabschlag. Boah, ich hoffe, keiner von euch hat hier oben reingefunden, ehrlich. Boah. Heavy. Es zeigt zumindest mal, dass wir sehen, ich hoffe, ihr seht das hier, dass man, na, so, ich ziehe das mal ein bisschen hoch. So. Wir haben zumindest mal jetzt zuletzt mit diesem Retest nochmal dieses Bereichs um 10,80 Dollar. Also Volatilität ist drin, das kann man sagen. Jemand, der tradet, da würde ich eher so einen Coin vorschlagen, weil da ist sozusagen noch Musik drinne. Auch wenn wir aktuell tiefere Hochs bauen, müssen wir sagen, wir haben zumindest jetzt mal aktuell wieder ein höheres Tief gebaut. Das heißt, könnte auch irgendwann eine Vorentscheidung geben, wenn ich so ein bisschen ganz einfach banal sage, okay, wir bauen jetzt hier so eine Art Dreieck, auch wenn ich kein Dreieckstrader bin. Irgendwann wird es hier einen Ausbruch geben, ist die Frage, wo es dann hingeht. Geht es wahrscheinlich nachhaltig gen Süden raus, dann dürfte auch dieser Bereich um 6,90 Dollar nicht halten. Dann könnten wir sehr schnell wieder in den Bereich tatsächlich Worst Case irgendwo um 3,50, 3,30 irgendwie zurückfallen. Sehen wir allerdings den Ausbruch und wir tenden jetzt hier wieder höher, gen oberen Bollinger Band, gen dieser letzten Verlaufshochs vom was Anfang März und gehen hier raus, grob, ich sag mal, um die 20, 22 Dollar, so diese Zone. Die dürfte jetzt erstmal dann die entscheidende Resist-Zone auf der Oberseite sein. Nehmen wir die raus, wäre tatsächlich, und das kann man ja immer relativ einfach dann ziehen, ihr kennt es, das könnt ihr alle selber machen. Ne? Ich mache da ja keinen Hokuspokus. Manche machen sich unnötig schwierig, glaube ich, manchmal, weil das ist immer noch ein Retail-Asset. Und das ist der große Vorteil von Krypto, das will ich nochmal vorheben. Am klassischen Markt funktionieren so eine Sachen wesentlich mit einer wesentlich geringeren Wahrscheinlichkeit, weil man da auf andere institutional Players trifft. Für die sind ganz andere im Grunde genommen Faktoren relevant. Bei Krypto, gerade bei so einem Coin wie River, da ist es tatsächlich so, dass Supply and Demand, also Support and Resist Zone, plus im Endeffekt ganz häufig oftmals Fibonaccis, insbesondere wenn die mit relevanten Marken zusammentreffen, sind die dann relevant. Ne? Also im Grunde genommen, wir nehmen jetzt, weiß ich nicht, die Zone, wir brechen aus dem Dreieck aus und wir nehmen dann im Endeffekt die Zone um grob 25, 50 grob raus, das 23er, das ist quasi die Mindesterholung. ohnehin von dieser kompletten Bewegung. Nehmen wir die raus, sehr schnelle Möglichkeit, eine Chance durchaus gegeben, dass wir in den Bereich um 37, 38 zurückgehen. Ich weiß nicht wirklich, ob das Ding die Power hat, tatsächlich nach so einem Abverkauf hier, das sieht so ein bisschen diese klassische Pump-and-Dump-mäßig aus, ob wir wirklich nochmal genug Volumen reinbekommen könnten, in den Bereich grob um 55 zu laufen. Das wäre für mich auch aktuell das maximale Kursziel. Das deckt sich aber auch wieder, damit man vielleicht mal eine kürzere Zeiteinheit, sieht man, dass dieser Bereich um 55 hier oben generell grob, ne, 53, 55, deswegen auch bitte, wenn ihr das handelt, wenn ihr Spot handelt, ist die eine Sache, wenn ihr mit Hebel handelt, dann wirklich mit kleinem Hebel, weil sonst geht man einmal einkaufen und auf einmal kommt man wieder und man ist schon liquidiert, weil es auf einmal so einen Spike gab. Insofern, man sieht aber, hier war dieser Bereich um 53, 50 oder was Support, per Tages- oder per 12-Stunden-Schluss in diesem Fall immer wieder drüber geschlossen, dann durchgebrochen und dann war es auf einmal Resistance. Deshalb bedeutet diese Zone um ja 53 bis vielleicht on top 55 und ein paar zerquetscht, wäre so das maximale Kursziel. Ich würde aber tatsächlich eher gehen, dass ich sage, okay, wenn wir jetzt hier einen Ausbruch sehen und wir kommen hier vielleicht zurück, bauen höheres Tief, Retest, dass wir dann vielleicht eine Möglichkeit haben, so in dem Bereich um 37 irgendwie uns zu erholen. Das wäre zumindest mal noch charttechnisch gesprochen und Fibonacci-wellentechnisch gesprochen noch realistisch und vielleicht möglich.
Alright, einen haben wir noch. XAI bzw. XAI. Ich weiß, dass es dieses Gaming-Projekt ist. Es war als L3 auf Arbitrum irgendwie positioniert. Ich frage mich gerade, erlebt einen brutalen Run, ob man es hier einfach verwechselt hat mit XAI, ob es in
der Hinsicht... Ja, ich glaube tatsächlich schon.
Das passiert nämlich öfter mal im Crypto-Space, weil es gerade eine fette Ankündigung bei Twitter bezüglich X-Money gab oder was auch immer. Anders kann ich mir diese Kerze gerade nicht erklären. Ich habe gerade mal die Timeline überflogen.
Ja, das ist dann einfach Meme-Coin, ne? Also das hat quasi so, wie wenn, keine Ahnung, Trump irgendwas gesagt hat oder Elon, dann kommt auf einmal der Elon-Coin und alle sagen, Mensch, der hat ja irgendwas Großartiges, Wichtiges erzählt und auf einmal fangen die Leute an, den großen Elon-Coin zu kaufen. Das ist so ein bisschen stellvertretend in diesem Fall das Unternehmen XAI. Also ich habe jetzt nicht davon gehört, dass da irgendwas Wildes passiert ist. Man sieht aber zumindest mal, dass charttechnisch so gesehen noch, also Charttechnik so gesprochen, noch funktioniert. Wir hatten diesen, das ist im Grunde genommen die Konsolidierungsrange, dann kam der Ausbruch und dann sind wir rangelaufen. Das ist jetzt in diesem Fall die EMA 200 im 12-Stunden-Chart. Ich habe mal erklärt, 12-Stunden-Chart ist immer so ein guter Mix teilweise, ist so ein kryptospezifisches Ding. Wenn man sagt, Daily ist ein bisschen zu makro, also zu weit gefasst, oder Stunden- und 4-Stunden-Chart ist im Grunde genommen, ja, das ist einfach eine gute Mischung dazwischen. Ich kenne einige, die irgendwie dann auch mal auf den 12-Stunden-Chart schauen. Was aber relevant ist, dass wir sehen, dass das hier die Abrisskante war, beziehungsweise die Tiefs aus dem Dezember, aus dem Januar. Und als es dann abverkauft wurde und wir hier nicht wieder reinkamen, Ende Januar, ging bam, im Grunde genommen die nächste Abverkauf gen Süden. Das waren gepflegt nochmal 40%, als wir dann diese Zone hier verlassen hatten, gen Süden. Jetzt sind wir hier einmal wieder reingespiked in genau diesen Bereich hier, erstmal abgeprallt. Jemand, der das handeln will, ja, I don't know, dann würde ich sagen, optimalerweise wäre, charttechnisch gesprochen, ein Retest der, weiß ich nicht, 1,2 Cent grob vielleicht, dass man sieht, okay, hier stabilisiert er sich dann vielleicht grob um 1,2 Cent, um dann im Endeffekt einen Angriff vielleicht wieder in diese Zone zu nehmen. Sollten wir über die ausbrechen, ist vielleicht eine Chance zumindest mal drin, dass wir irgendwo diesen Bereich hier um, ja, was sind das, grob 2 Cent, 2,1 Cent anlaufen könnten. Das wäre auch einfach mal gesprochen von diesem Niveau und diesem Niveau hier. Also ihr seht eigentlich zwei Kursziele. Das eine ist wie immer das Golden Pocket, das trifft sich auch immer. Es ist immer schön, wenn man Confluence hat, so nennt man das so schön. Das sind diese beiden Bereiche, wären dann für mich, also einmal die Zone um das Golden Pocket, das korrespondiert mit diesem hier mal Support, da mal Resist, dann der Ausbruch, Fehlausbruch im Endeffekt und dann wieder zurückzufallen. Das wäre der erste Bereich um ja 1,8 Cent grob und dann maximales Kursziel wäre das 78er Fibonacci irgendwo in diese Zone um dieses Hoch und dieses, wo es hier nicht weiterging, das wäre so grob, ja, 20, 22 Cent.
Alright, ich glaube, das war's für heute. Jetzt kam nochmal XPL rein, wenn damit Plasma gemeint ist. Ich glaube, wir hatten vor ein oder vor zwei Wochen auch mal Plasma gemacht, aber für mehr haben wir heute keine Zeit mehr. Wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, könnt ihr auch gerne mal wieder ein bisschen Kontext dazu geben, dass man sich das mal aus fundamentaler Perspektive anschaut. Aber ansonsten schauen wir natürlich einfach in den Chart. Das kann Stefan ja am besten. Wir sind jedenfalls am Ende für heute angelangt. Wenn ihr weiterquatschen wollt, dann kommt doch gerne in die BTC Echo Telegram-Gruppe @BTC Echo Chat, alles klein und zusammengeschrieben. Hier könnt ihr mit Stefan, mir und der Community aktuelle Trends, Trades und Co. besprechen oder eure brennenden Fragen zu allen kryptobezogenen Themen stellen. Bitte auch kryptobezogen, das Stichwort. Wir freuen uns auf jeden Fall auf euch. Danke fürs Einschalten. Wir wünschen eine gute Restwoche. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Und danke auch an dich, Stefan, für deine Insights und deine Analysen.
Jo, dann danke ich auch, dass ihr zugeschaut habt. Nur eine Sache, 13.30 Uhr, also sprich, ihr seht es, in, was sind das, 17 Minuten oder was, kommen die CPI-Daten. Weil wir wegen Zeitverschiebung haben wir gerade, USA hat auf Sommerzeit umgestellt, dementsprechend kommen die normal 14.30 Uhr, heute 13.30 Uhr. Insofern nicht wundern, wenn es in 17, 18 Minuten dann doch auf einmal volatiler wird am Markt. Das dürfte dann den Inflationsdaten geschuldet sein. In diesem Sinne, bis nächsten Montag, würde ich sagen.